Deutschlandfunk, Marktplatz.
Und dazu begrüßt ihr ganz herzlich Britta Fecke. Zwischen den Haferflocken windet sich eine Made, aus dem Schrank flattern Motten und die Tapete hat Fraßlöcher. Wenn unerwünschte Mitbewohner Vorräte, Kleidung und Mobiliar verspeisen oder wenn Bettwanzen und Co. Keime oder Krankheiten übertragen, dann wird es Zeit, gegen die Schädlinge vorzugehen. Wie sie bestimmt und bekämpft werden können, ab wann ein Schädlingsbekämpfer hinzugezogen werden sollte und wie man vorsorgt, damit Motte, Papierfisch und Ratte draußen bleiben, das besprechen wir hier live in diesem Marktplatz mit Kai Schäffler. Er ist der Vorstandsvorsitzende des Deutschen Schädlingsbekämpferverbandes und mit Dirk Piepenbrink, Schädlingsbekämpfer aus Grevenbruch. Herr Schäffler, Sie sind ja schon sehr lange im Geschäft. Heute Morgen, obwohl es geschneit hat, habe ich wieder die Vögel gehört, zumindest schon einige. Es gibt ja also eine Vogeluhr. Gibt es sowas Ähnliches auch bei Schädlingen, dass man sagen kann, es gibt eine bestimmte Zeit, da sind besonders viele Ratten unterwegs. Es gibt eine Zeit, wo ich besonders viel mit Wespen zu tun habe. Also gibt es synonym zur Vogeluhr auch einen Schädlingskalender?
Nicht so direkt. Natürlich ist es so, dass Wespen vor allem im Sommer auftreten. Die haben wir jetzt im Winter überhaupt nicht. Aber wenn Sie über Ratten und Mäuse sprechen, dann ist das eigentlich ganzjährig ein Thema. Sowas fällt immer häufiger auf, wenn es draußen kalt wird. Dann suchen die Tiere sich ein warmes Plätzchen und damit sieht man sie dann schon mal häufiger. Aber dass man wirklich sagen kann, klar, Mücken und alles, was so an Fluginsekten da ist, ist eher im Sommer zu finden. Alles andere hat aber wirklich ganzjährig Saison.
Herr Piepenbrink, wenn Sie als Schädlingsbekämpfer in ein Hotelzimmer kommen, haben Sie da einen anderen Blick oder worauf achten Sie als erstes?
Tatsächlich habe ich keinen anderen Blick. Auch trotz meines Berufes. Man geht ins Zimmer, stellt natürlich die Koffer ab, guckt, ob alles sauber ist. Aber ich gucke jetzt nicht speziell die Betten nach irgendwelchen Schädlingen.
Hm. Wo stellen Sie denn den Koffer hin im Hotelzimmer?
Erstmal in den Eingangsbereichen.
Also, dass die Fluchtmöglichkeit noch gegeben ist. Im Vorfeld dieser Sendung haben wir uns halt auch Gedanken gemacht, weil das Unglück in der Türkei noch nicht so weit zurückliegt, wo eine Familie gestorben ist, weil sie in einem Hotelzimmer war, das begast worden ist oder behandelt worden ist mit einem verbotenen Pestizid. Gibt es irgendwelche Fälle in Deutschland, wo bekannt geworden ist, dass es auch hier passiert ist, Herr Schäffler?
Nein, auf gar keinen Fall. Also es ging ja in diesem Fall in der Türkei, ging es um Phosphorwasserstoff, was zur Begasung des Hotelzimmers verwendet wurde. Dafür gibt es in Deutschland überhaupt keine Möglichkeit. Also natürlich gibt es immer mag es Scharlatane geben, die mit solchen Mitteln arbeiten, aber mir ist in Deutschland überhaupt kein Fall bekannt und auch dem Deutschen Schädlingsbekämpferverband ist überhaupt kein Fall bekannt. Wir haben da mehr recherchiert in dieser Richtung und das in der Türkei war einfach ein großes Unglück. Da hat jemand mit etwas behandelt, was definitiv nicht zugelassen war.
Aber Sie können jetzt auch Reisenden, die ins Südeuropäische oder überhaupt ins Ausland fahren, keinen Tipp mit an die Hand geben, wie sie sich vor so einer Art der Schädlingsbekämpfung schützen können, oder?
Naja, es ist extrem schwierig. Also bei Phosphorwasserstoff ist es schon so, dass man einen gewissen Geruch wahrnehmen kann. Und wenn man in ein Hotelzimmer kommt und das riecht wirklich extrem nach irgendetwas, ja, dann wäre ich immer ein bisschen vorsichtig und würde mir das anschauen. Dieser Fall in der Türkei, glaube ich aber tatsächlich, dass das nicht die Regel ist, sondern das war wirklich eine Ausnahme. Man munkelt ja mittlerweile oder aus der Presse konnte man hören, dass da mehrere Fälle aufgetaucht sind. Ob das wirklich so war, ich bin da sehr vorsichtig.
Nun sind Bettwanzen aber tatsächlich ein Problem, auch eines, was ich meine, mehr zugenommen hat als früher, oder schätze ich das falsch ein?
Ich glaube, die Diskussion vor 2 Jahren mit den Olympischen Spielen in Paris hat diese ganze Diskussion nochmal extrem angeregt, wo man ja heute weiß, dass es Fake News waren, die irgendwie verteilt wurden. Ja, Bettwanzen sind mehr geworden, das kann man schon definitiv sagen, weil auch die Reisetätigkeit einfach zugenommen hat und die Tiere verbreiten sich halt wahnsinnig schnell. Also das heißt, je mehr Tiere da sind, desto mehr Bettwanzenfälle haben sie natürlich.
Wie kann ich denn erkennen, wenn ich jetzt morgens aufwache und ich habe irgendwelche Stiche an mir, ob es eine Bettwanze war oder ein Floh?
Das können Sie nicht erkennen. Also ich bin mir ziemlich sicher.
Herr Piepenbrink, Sie schütteln auch Ihren Kopf.
Nein, man kann es anhand der Merkmale auf der Haut eines Menschen nicht feststellen, welches Tier ihn da in der Nacht gepiesackt hat. Weil jeder Mensch reagiert anders auf einen Mückenstich, auf einen Wespenstich. Es gibt aber auch tatsächlich viele Leute, die behaupten, ne, gerade Hautärzte, das wäre eine Bettwanze oder das ist ein Floh. Es geht nicht. Jeder Mensch reagiert anders und man muss tatsächlich Exemplare finden oder Spuren, beispielsweise von Bettwanzen, um da sicher zu gehen, dass es auch Bettwanzen sind.
Wie sehen denn die Spuren aus?
Wenn Sie Bettwanzenbefall haben, dann werden Sie Spuren sehen am Bett selbst, auf dem Lattenrost, auf der Matratze, Blutflecken, wenn die Leute sich kratzen, ne, oder Kotausscheidung.
Und die können nicht vom Floh sein? Weil ich kratze mich ja auch, wenn ich einen Flohstich habe.
Können natürlich auch vom Floh sein, aber wir jetzt oder ich als Schädlingsbekämpfer, ich hätte gerne Exemplare, damit ich auch weiß, wogegen ich bekämpfe. Weil wenn ich ein Mittel zur Bettwanzenbekämpfung nehme, hilft es nicht gegen Flohbefall. Und wenn ich Mittel zur Flohbekämpfung nehme, hilft es nicht gegen Bettwanzenbefall. So, das macht man in der Regel mit Monitoren oder mit Flohlichtlampen beispielsweise, weil ich mache keine Bekämpfung, ohne dass ich Spuren gesehen habe.
Ja, das heißt, Sie müssen, wenn jemand sagt, ich bin jetzt seit einer gewissen Zeit immer arg bestochen, am nächsten Morgen dann machen Sie eine Vorortbesichtigung und haben die Mittel sowieso schon alle dabei und schauen genau nach im Bett, am Bett oder.
Ja, ich frag die betroffenen Personen auch immer, seit wann haben Sie das? Ne? Beispielsweise sind Sie viel im Garten, weil viele Leute stehen morgens auf und haben Merkmale am Körper. Dann geht fast jeder von Bettwanzen aus. Sehr häufig hat man aber auch den Fall, dass ihnen ein Floh gepiesackt hat im Garten. Igelfloh, Vogelfloh. So, und meiner Meinung nach, die Flohbisse machen sich immer ein paar Stunden später, manchmal in der Nacht bemerkbar. So, und wenn die Leute dann wach werden, glaubt man immer, das Problem besteht im Bett. Aber manchmal ist es auch draußen zu suchen.
Grasmilben sind dann wahrscheinlich ab einer bestimmten Zeit auch ein Problem. Sie nicken, Herr Schäffler.
Genau, Grasmilben hatten wir dieses Jahr tatsächlich mehrere Fälle, wo die Leute gedacht haben, dass sie Bettwanzen haben. Also tatsächlich, wie Herr Piepenbrink auch sagt, die Leute haben immer erst die Sorge, dass es Bettwanzen sein können. Meine erste Frage am Telefon ist immer, waren Sie woanders? Ja, haben Sie außerhalb Ihrer Wohnung geschlafen? Und wenn die Leute dann sagen, ja, ich war vor 3 Monaten im Urlaub oder sowas, dann sage ich immer, es können keine Bettwanzen sein, die können sie sich nicht vor 3 Monaten mitgebracht haben. Das ist eher unwahrscheinlich. Und in diesem Jahr kam es dann, oder im letzten Jahr kam es dann wirklich dazu, dass Grasmilben extrem zugenommen haben. Letztes Jahr war so ein Grasmilbenjahr, zumindest in Ostwestfalen kann ich das sagen. Und dann haben die Leute also auch Stiche gehabt. Und wie Herr Piepenbrink schon sagt, jeder reagiert anders. Sie kennen sicherlich Leute, die bei jedem Mückenstich eine riesen Wölbung auf der Haut haben und andere Leute juckt das gar nicht oder im wahrsten Sinne des Wortes. Und somit reagiert eben jeder anders. Und man kann es anhand der Stiche auf der Haut oder der Ausbeulungen auf der Haut, kann man das nicht erkennen, um was für ein Tier es sich gehandelt hat.
Ja, Sie haben jetzt gerade schon gesagt, Sie fragen auch, wann die Leute im Urlaub waren. Wie kann ich denn verhindern, dass ich mir diese Tiere mitbringe aus irgendeinem Hotel? Deswegen hatte ich Sie schon gefragt, Herr Piepenbrink, wo stellen Sie den Koffer hin? Soweit ich weiß, ist es immer eine gute Idee, das Gepäck möglichst weit vom Bett zu lagern als Handhabung.
Also tatsächlich ist es so, wenn ich irgendwo im Hotel bin, es gibt ja eine Kofferablage, die ist in der Regel relativ weit vom Bett entfernt. Das ist mal eine gute Ablage für einen Koffer. Wenn Sie die Sachen zurück in den Koffer packen und wirklich den Eindruck haben, dass in diesem Hotel etwas an Bettwanzen gewesen sein könnte, dann packen Sie den Koffer einfach zu Hause in der Duschwanne oder in der Badewanne aus oder im gefliesten Raum, schütteln Sie die Kleidung aus und waschen Sie die anschließend. Dann hat man schon viel gewonnen.
Am Körper nehme ich die nicht mit.
Eher unwahrscheinlich. Also die Tiere mögen natürlich diesen CO2 und die Wärme. Das ist das, worauf sie reagieren. Und sie müssen ja dann wirklich in ihrem Schlafanzug und in ihrer Schlafkleidung müssen ja dann diese Tiere mitnehmen. Und dann hätten sie wahrscheinlich im Urlaub auch schon entsprechende Stiche wahrgenommen.
Das heißt also, die Bettwanze, deswegen sieht man sie ja auch nicht so oft, die zieht sich dann wieder zurück über den Tag. Herr Piepenbrink,
Sie nehmen? Ja, die sind am Körper, solange sie Blut saugen. Dann ziehen sie sich zurück in die Verstecke. Meistens Lattenroste, ne, Bettgestelle, Steckdosen, Lichtschalter, Bilderrahmen. Wenn sie Holzdecken haben, wandern sie auch teilweise sehr hoch und verstecken sich hinter den Holzleisten. Aber das würde man sehen, wenn man wirklich einen sehr starken Befall hat, sehen sie das, weil die dort auch koten. Also es sind dunkle Flecken an der Wand oder auf der Fußleiste, an der Steckdose. Also das würde man sehen.
Wenn Sie jetzt einen Befall vorfinden bei einem Kunden und Sie müssen dagegen vorgehen, muss er dann eine Zeit lang ausziehen oder wie muss ich mir das vorstellen?
Am besten ist es, wenn der Wirt tatsächlich weiterhin in dem Zimmer bleibt. Das ist eben auch das Problem in Hotelzimmern. Wenn Sie in einem Hotelzimmer den Befall haben und das Hotelzimmer wird nicht mehr vermietet, dann bewegen sich die Bettwanzen erstmal gar nicht. Also die können ohne weiteres ein halbes Jahr ohne Nahrung, also ohne Blutmahlzeit auskommen und warten nur darauf, dass dann irgendwie in einem halben Jahr dann wieder ein Wirt einzieht. Mhm. Das heißt, in Privatwohnungen geht es recht gut, weil man den Leuten erzählen kann oder oftmals sagen wir das, dass es eben auch nicht schlimmer ist als ein Mückenstich. Und damit kann man die Leute ein bisschen beruhigen. Aber wichtig ist natürlich, dass weiterhin CO2 produziert wird in dem Raum und dass auch Wärme da ist.
Und wie gehen Sie jetzt dagegen vor, wenn jemand den Befall hat im eigenen Bett, Herr Piepenbrink?
Wir gucken an, wo der Befall ist. Logischerweise werden dann in der Regel werden die Betten eingesprüht und die Lattenroste. Es gibt extra spezielle Mittel, wo Sie auch Matratzen mit behandeln können. Lattenroste für den Fußbodenbereich, Fußleistenbereich benutzt man in der Regel mikroverkapselten Wirkstoff. Aber die Leute dürfen dann auch tatsächlich abends wieder in ihr Bett.
Was kostet ungefähr so eine Behandlung von so einem Schlafzimmer?
An der Stelle muss ich sagen, es gibt natürlich verschiedene Behandlungsmethoden. Also oftmals wird ja auch Wärme propagiert, dass man dann den Raum aufheizt auf 55 bis 60 Grad. Mhm. Das ist eine sehr schonende Methode. Das Problem ist, wenn Sie Möbel haben, dann haben natürlich auch die Möbel anschließend 60 Grad. Und da kann eben immer was passieren. Es gibt ganz unterschiedliche Behandlungsmethoden. Je nach Behandlungsmethode ist es immer schwierig zu sagen, weil die Frage ist, wie groß ist das Zimmer, wie befallen ist diese Wohnung. Aber ich sage mal, unter 500 Euro werden Sie auf gar keinen Fall eine Bettwanzenbekämpfung bekommen. Und das geht dann tatsächlich auch, wie häufig man dann vielleicht nachbehandeln muss, geht das dann sicherlich bis 1.000, 1.500 Euro in dem Rahmen, wird sich das Ganze bewegen. Mhm. Aber auch da bin ich sehr vorsichtig. Das ist so, wenn Sie mich fragen, was kostet das, wenn mein Auto kaputt ist, was kostet die Reparatur? Das kann man halt immer nur sehr schwer sagen.
Nur, dass man mal eine ungefähre Größenordnung im Kopf hat.
Wenn aber jemand zu Ihnen kommt, und dieses Problem hatten wir leider letztes Jahr relativ häufig in der Branche, und sagt, ich mache eine Bettwanzenbehandlung und die kostet dann nach der ersten Behandlung 3.000, 4.000, 5.000 Euro, was durchaus vorgekommen ist, dann werden Sie bitte hellhörig. Bezahlen Sie bitte niemals bar und gegebenenfalls suchen Sie sich Hilfe dann auch möglicherweise bei der Polizei.
Jetzt, wo Sie es gerade ansprechen, es ist ja wirklich ein häufiges Problem, dass Verbraucherinnen, Verbraucher in ihrer Panik schnell im Internet googeln und dann auf unseriöse Schädlingsbekämpfer hereinfallen. Wie finde ich denn einen seriösen Schädlingsbekämpfer, Bekämpferin in meiner Nähe?
Also grundsätzlich ist Schädlingsbekämpfung eine handwerksnahe Tätigkeit. Somit, wenn Sie sich jetzt einen Installateur oder einen Heizungsmonteur oder einen Elektriker suchen würden, dann würden Sie ja auch als erstes mal in Ihrem Bekanntenkreis fragen und vielleicht den Nachbarschaft fragen, ob der jemanden guten kennt. Das ist immer ein guter Weg. Wenn Sie im Internet suchen, dann ist es sicherlich gut, wenn man auf den Verbandsseiten schaut und einmal guckt, wer sind denn Schädlingsbekämpfer, die organisiert sind. Das ist immer einfach, weil die finden Sie auch in einer Woche noch, während die Betrügerfirmen oftmals auch das Impressum falsch ist oder ähnliche Dinge. Also Sie müssen sich einfach ein paar Minuten Zeit nehmen, um vernünftig zu recherchieren. Das heißt, schauen Sie sich das Impressum an, schauen Sie sich die Firma an, wo ist die gelegen? Ich habe letztes Jahr Firmen gefunden, die waren dann in Berlin am Potsdamer Platz 1. Ja, verstehe. Oder auf der Königstraße in Düsseldorf. Mhm. Dass da Schädlingsbekämpfungsbetriebe ansässig sind, ist nicht vollkommen unmöglich, aber doch eher, sagen wir mal, ja, an der Stelle glaube ich halt nicht, dass da wirklich in diesen Straßen dann auch wirklich ein Schädlingsbekämpfer zu finden ist.
Nun ist ja dieses Thema auch oft mit Scham besetzt. Das heißt, so oft wird da nicht im Bekanntenkreis gefragt. Man sagt nicht, ich habe die Wohnung voller Flöhe oder Bettwanzen. Habt ihr da einen Tipp? Nehmen wir mal an, jemand hat in der Panik doch eine unseriöse Firma angerufen und die habe ich jetzt im Haus. Sie hatten schon gesagt, bloß nicht bar bezahlen. Ist das der Tipp, den Sie haben? Polizei rufen, nicht bar bezahlen?
Ja, das ist auf jeden Fall der Tipp. Also das große Problem ist, dass die Leute bar bezahlen, irgendwie eine ominöse Rechnung bekommen, wo dann draufsteht, Rattengift ausgebracht. Das würde niemals ein Schädlingsbekämpfer auf seine Rechnung schreiben. Es gibt auch nicht so wahnsinnig viele Kollegen, die wirklich bar abrechnen. Das heißt nicht, dass niemand das tut, aber von den allermeisten werden sie eine Rechnung bekommen. Mhm. Und sie sollten auch im Vorfeld immer nach einem Angebot fragen oder zumindest die DIN gibt es vor für die Schädlingsbekämpfung, dass im Vorfeld auch der Preis klar sein muss. Da kann sich dann immer eine Kleinigkeit ändern, aber wenn Sie davon ausgehen, dass eine Schädlingsbekämpfung in etwa so teuer ist wie eine gute Handwerkerleistung, dann sind Sie auf dem richtigen Weg. Und wenn jemand zu Ihnen kommt und eine halbe Stunde da war und sagt, ich möchte jetzt 1.800 Euro dafür haben oder sowas, dann ist das nicht richtig.
Mhm. Ja, wir haben uns gerade ein bisschen an den Bettwanzen festgesaugt. Flöhe sind ja das andere, was man mitbringen kann. Wie erkenne ich denn, dass ich einen Floh oder mehrere Flöhe in der Wohnung habe?
Also Flöhe erkennen Sie tatsächlich auch nur, wenn Sie sie sehen. Mhm. Wie wir schon zu Anfang gesagt haben, an den Merkmalen auf der Haut, es ist keinem Menschen auf dieser Welt möglich zu erkennen, ist es ein Floh, ist es eine Bettwanze, ist es eine Mücke gewesen. Also man muss dann schon Exemplare sehen. Wenn man jetzt Haustiere hat, liegt die Vermutung nahe, dass man sich vielleicht einen Katzenfloh oder einen Hundefloh eingezogen hat. Wenn Sie viel im Garten unterwegs sind, kann es sein, dass Sie Igelflöhe mit nach drinnen nehmen. So, die sieht man dann zwar drin, aber das eigentliche Problem ist, draußen zu suchen und draußen zu beseitigen. Dann gibt es Vogelflöhe von verlassenen Vogelnestern. Mhm. Es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Und deswegen habe ich zu Anfang gesagt, es ist wichtig, dass man Tiere sieht, damit man weiß, womit man es zu tun hat.
Sie sind ja nicht so richtig groß, die Flöhe.
Die sind nicht groß, dafür gibt es natürlich Mittel und Wege. Es gibt beispielsweise Flohlichtlampen, die kann man in die Räume stellen. Die sind beleuchtet, vorne ist eine Klebefläche. So, und die Flöhe werden durch dieses Licht, was sich abwechselnd angezogen, und springen dann auf die Klebefläche. Es ist auch immer wichtig zu wissen, wenn ich Flöhe habe, was habe ich für einen Floh? Mhm. Weil wenn ich beispielsweise einen Igelfloh habe oder einen Vogelfloh, ist die Bekämpfung nicht drinnen durchzuführen. Mhm. Die Flöhe, die vereinzelten, die ich dann von draußen mit nach drinnen nehme, die kann ich beispielsweise mit Flohlichtlampen wegfangen. Da brauche ich keine Chemie einzusetzen, und die Leute zusätzlich zu gefährden.
Und da brauche ich auch keinen Schädlingsbekämpfer. Das bekomme ich, wenn der Befall gering ist, auch noch alleine hin.
Theoretisch kann man sich Flohlichtlampen im Internet bestellen. Die erfüllen wahrscheinlich genauso den Zweck.
Mhm. Oder selber bauen sogar.
Wenn Sie mir eine kleine Anleitung geben könnten,
ja,
Herr Schäffler.
Sie nehmen einfach einen tiefen Teller, stellen eine Kerze hinein und füllen Wasser in diesen tiefen Teller. Und dann reicht das oftmals schon als Flohlichtfalle. Wenn Sie wirklich viele Flöhe haben, dann werden Sie da relativ schnell die Flöhe auch entdecken, auf dem Wasser schwimmt. Also das wäre so eine Maßnahme, die man als erstes mal machen könnte, bevor man damit zu härteren Mitteln greift. Bei Flöhen, wer Haustiere hat, der weiß, es kann mal ein Floh sein. Wie Herr Piepenbrink schon sagt, Vogelnester draußen, das ist auch immer mal wieder ein Thema. Lassen Sie sich nicht darauf ein, dass Sie da irgendwelche Nebelbomben kaufen oder sowas und in Ihrer Wohnung eine Nebelbombe zünden oder ähnliches. Da gibt es deutlich schonendere Mittel. Und da ist auch der Schädlingsbekämpfer eigentlich der richtige Ansprechpartner.
Nun ist es ja manchmal sinnvoll, die Biologie eines Tieres zu kennen. So ein Floh, wenn der versehentlich, also nehmen wir an, das ist ein Igelfloh, der lebt jetzt bei mir in der Wohnung, sticht mich manchmal. Wie lange hält er denn durch ohne Igel?
Also ich habe mal gehört, dass Menschenblut nicht schmeckt. Also tatsächlich ist der Mensch immer nur der Ausweichwirt, wenn ich gar nichts anderes mehr habe. Mhm. Und natürlich wird sich der Floh so lange halten, wie es dann irgendwie möglich ist. Aber sobald ein anderer Wirt da ist. Also natürlich muss man bekämpfen. Bei Flöhen weiß ich jetzt tatsächlich nicht, wie lange die überleben können.
Der Igelfloh kann tatsächlich vom menschlichen Blut nicht leben.
Ah,
ein Katzenfloh, aber ein Hundefloh sehr wohl. Mhm. Deswegen sind die Igelflöhe im Wohnraum meiner Meinung nach nicht so dramatisch. Mhm. Also sie leben ein paar Wochen.
Und dann war es das.
Und dann war es das.
Flöhe, Bettwanzen, gibt es noch irgendwelche anderen Hygieneschädlinge, die Sie in Ihrem Alltag erleben?
Wenn Sie gerade von Stichen sprechen oder von Hautreizungen sprechen, dann hatte ich im letzten Jahr häufiger mal das Problem mit Speckkäfern. Mhm. Speckkäfer findet man ebenfalls in verlassenen Vogelnestern oder auch bei vergammelndem Substrat. Ja, also irgendwie, es liegt irgendwo ein verlassener Keks rum oder sowas. An der Stelle kann es schon mal sein, dass sich Speckkäfer tatsächlich ausbreiten. Und die Larven der Speckkäfer haben sogenannte Brennhaare und das kann eben auch dazu führen, dass sie Hautreizungen haben. Auch das kam häufig dazu, dass die Leute gesagt haben, wir haben Bettwanzen und haben dann auch Hüllen eingeschickt, also Häutungen von den Speckkäfern. Und das kann eben auch noch passieren. Auch da ist der Schädlingsbekämpfer der richtige Ansprechpartner. Auch Speckkäfer sind nicht zwangsläufig Hygiene, also sind keine Hygieneschädlinge, sondern ja, natürlich von irgendetwas müssen sie sich ernähren. Das bedeutet aber nicht automatisch, dass man jetzt eine schmutzige Wohnung hat oder sowas. Mhm. Dieses muss man immer sagen, wenn man einen Schädling hat, kann das passieren. Da kann die Wohnung noch so sauber sein. Sie können sich das immer irgendwie einschleppen über Getreide, über Müsli, über Nudeln oder sonstige Dinge. Es kann eben immer mal passieren, dass sie mal einen entsprechenden Schädling mit nach Hause bringen.
Aber Sie haben schon einen wichtigen Hinweis gegeben. Das eine ist die Larve. Hereingebracht habe ich es vielleicht als Ei. Und sehen tue ich dann den Käfer. Also diese verschiedenen Metamorphose-Stadien muss man auch ein bisschen mit im Blick haben. Sie nicken beide, Herr Piepenbrink.
Ja, wichtig ist, also der Käfer an sich ist nicht das Problem. Der richtet weniger Schäden an als die Larven. Die Larven sind die, die auch Sachen beschädigen, die Fraßspuren verursachen etc. Und für uns als Schädlingsbekämpfer ist es außerordentlich wichtig, die Schlupfwinkel und die Entwicklungsstadien der Larven zu finden. Weil erst wenn sie diese finden, werden sie auch Erfolg bei der Bekämpfung haben. Der Käfer ist nicht das Problem.
Bei Motten ist es ja auch so, dass die Leute Panik schieben, sobald sie die Motte sehen. Ist ja vielleicht auch nicht ganz unberechtigt, weil dann hat man ja einen Befall. Aber fressen, also den Kaschmirpullover oder die Haferflocken, das sind die Maden, oder?
Richtig. Und an der Stelle muss man auch ganz klar sagen, die Motte selber hat nur noch ein Ziel, sich zu vermehren. Also die fliegende Motte frisst gar nichts mehr, sondern sie hat ungefähr 2 Wochen Zeit, entsprechende Eier abzulegen und dann verstirbt die Motte auch. Das heißt, wenn Sie Motten in der Küche haben, dann sind die Motten nicht das Problem, sondern tatsächlich die Larven, die vorher aus den Eiern geschlüpft sind.
Die Motte kann ich ja mit solchen Pheromonen-Klebefallen einfangen, weiß ich gar nicht, ob man das so sagen soll.
Ja, tatsächlich ist das so.
Ja. Aber nur die männlichen.
Gut.
Weil auf diesen Pheromonfallen ist ein Lockstoff drauf, der ein paarungswilliges Weibchen simuliert. Mhm. Und auf diesen Pheromonfallen haben sie tatsächlich nur männliche Motten.
Kriege ich denn damit meinen Befall in den Griff?
Grundsätzlich, ja, grundsätzlich muss man an der Stelle sagen, jede Motte, die nicht mehr durch die Gegend fliegt und ein Weibchen begatten kann, ist natürlich eine Motte weniger und sind auch eben entsprechende Eier weniger. Das heißt, es hilft auf jeden Fall, wenn man diese Klebeflächen auslegt, oben auf den Schrank oder so. Das ist schon durchaus sinnvoll. Bei Motten in der Küche ist es tatsächlich am allereinfachsten, ich finde den Herd. Und damit meine ich nicht den Herd in der Küche, sondern den Befallsherd. Der ist oftmals bei Mehlprodukten, also Nudelpaketen, offene Müsli-Verpackungen oder ähnlichen Dingen. Da können Sie mal schauen, gerade wenn Sie offene Tüten haben oder sowas, dann sehen Sie häufig so Gespinste, sieht ein bisschen aus wie Spinnenweben, etwas dicker sogar. Und dieser Befallsherd muss beseitigt werden. Und an dieser Stelle immer anschließend die Schublade reinigen, alles, was offen war, wegwerfen. Und wenn Sie offene Lebensmittel haben, die gerne in verschlossene Verpackungen packen.
Wir haben eine Hörerin aus Ostfildern im Schwäbischen, Uta Bornschein. Sie haben auch ein Problem mit Motten.
Ja, ich hatte immer wieder mal ein Problem und dann habe ich einen Hinweis bekommen von meiner Schwägerin. Und das scheint wirklich zu wirken, weil ich habe jetzt das Problem schon längere Zeit nicht mehr. Und es ist was ganz Einfaches und zwar ganz normales Mehl mit Backpulver vermischen und zwar 2 Teile Mehl, ein Teil Backpulver und das in ein kleines Schälchen rein und offen in der Küche oder auch in einem anderen Raum stehen lassen. Und die Motten würden dann wohl die Eier da reinlegen und das Backpulver sorgt dafür, dass die Eier nicht überleben. Mhm. Und dann erledigt sich die Sache.
Mhm. Damit sind Sie Ihre Motten losgeworden?
Ja, also...
Ich schaue hier mal in die Runde, in die Gesichter meiner Schädlingsbekämpfer, Herr Piepenbrink.
Wir lernen ja auch jeden Tag neue Sachen. man versucht also quasi durch diese Methode, die Motten vom eigentlichen Befallsherd vielleicht im Küchenschrank wegzulocken und hat nur noch eine zentrale Stelle, wo man sie dann wegfängt. Ein Versuch wert.
Ja. Genau, ist auf jeden Fall ein Versuch wert, würde ich auch so sehen. Es gibt diese Situation mit dem Backpulver, wird ja häufiger erzählt, auch bei Ameisen oder ähnlichen Insekten. Ich kenne keine Studie, die das wirklich beweist, aber grundsätzlich, wenn die Dame an dieser Stelle sagt, das hat bei ihr gut geholfen, dann erstmal, was hilft, ist ja erstmal der richtige,
ne?
Genau, ja. Ist ja erstmal der richtige Ansatz.
Ja. Sie sagten ja gerade, wir müssen den Herd finden, aber nehmen wir mal an, ich habe den übersehen und es gab schon eine Generation, die sich vermehrt hat. Ich glaube, dass ein Mottenweibchen ziemlich viele Eier legen kann. Legt sie die denn immer in das Mehl oder legt sie die auch mal irgendwo versteckt in so eine Ritze?
Also ein Mottenweibchen legt ihre Eier relativ nah am oder im Substrat ab.
Mhm.
So ungefähr zwischen 200 und 400.
Mhm. Mhm.
Und ich möchte noch mal kurz auf die Pheromonfallen zurückkommen.
Ja.
Es ist sehr schwierig, teilweise den Herd zu finden, weil die meisten Leute gehen immer davon aus, dass ein Mottenbefall aus der Küche herrühmt.
Mhm.
Deswegen hängen fast alle, auch meiner Kunden, die Mottenfallen in der Küche auf, die Pheromonfallen. Da ist natürlich dann der Befall am stärksten, weil alle männlichen Motten zu diesen Pheromonfallen hinfliegen. Es kann aber auch schon mal vorkommen, dass im Wohnzimmer ein Stück Schokolade irgendwo im Schrank oder unter der Couch ist, aber die Motten durch die Pheromonfallen dann logischerweise in die Küche gelockt werden. Deswegen ist es für mich besonders wichtig, wenn jemand Pheromonfallen aufhängt oder aufstellt in einem Raum, dann auch mal die Zimmertüren nach Betreten und Verlassen des Raumes zu schließen, um zu gucken, ist der Befall dann immer noch nur in der Küche oder habe ich auch auf einmal im Wohnzimmer ein Problem?
Mhm. Ein guter Hinweis. Wenn ich jetzt Eier abgelegt wurden, wie lange dauert das, bis daraus Maden schlüpfen?
Je nach Temperatur 14 Tage bis 4 Wochen.
Ja.
Sowas in einem Dreh kann man sagen.
Ah ja, also das heißt, es gibt jetzt nicht Monate, wo ich denke, ich habe keinen Mottenbefall mehr und dann irgendwann tauchen die wieder auf, weil das Ei so lange überdauert hat?
Wenn es besonders kalt wäre, dann schon. Aber
es
in
ist
der
Wohnung ja nicht der Fall.
Ist es sehr unwahrscheinlich.
Ja. Verhält sich das bei Kleidermotten genauso? Wir waren jetzt gerade bei Lebensmittelmotten. Die sehen sich ja sogar sehr ähnlich. Also zumindest
ja,
die fliegenden Tiere.
Mhm. Mhm. Ja, bei Kleidermotten verhält sich das Ganze ähnlich. Also oftmals sind es hochwertigere Wollsachen, die irgendwo versteckt im Schrank hängen oder auch mal in einem Kellerschrank hängen oder auf dem Dachboden haben wir sowas viel. Oder auch Wollteppiche, da kann sowas passieren. Ähnliche Vorgehensweise, ja. Wobei Kleidermotten mit den Pheromonfallen, glaube ich, etwas schwieriger zu fangen sind als tatsächlich mit bei den Lebensmittelmotten.
Lavendelsäckchen, habe ich immer gehört, wird immer angepriesen. Bringt das irgendwas?
Vielleicht im Kopf.
Ja, genau. Das ist auch schön.
An der Stelle also natürlich all die Hausmittel, die so genannt werden, natürlich kann man das mal kurz ausprobieren, ja. Aber wenn sie da nicht möglichst schnell Erfolg haben, dann wird der Befall eben auch schnell größer. Wie Herr Piepenbrink schon sagte, 200 bis 400 Eier machen natürlich irgendwann auch ganz viele Larven und dann eben auch ganz viele Motten irgendwann.
Mhm.
Darum anfangs vielleicht erstmal so vorgehen. Eine gute Grundhygiene ist immer das A und O, das kann man schon mal sagen. Lebensmittel nicht in geöffneten Verpackungen lagern, die Schubladen ab und zu mal aussaugen und ganz wichtig, das sage ich gerne meinen Kunden, die Bohrlöcher für die Träger, für die Regalbretter, da legen die Motten oftmals die Eier rein und da kann man vielleicht mit einem Wattestäbchen und einer alkoholischen Lösung oder sowas diese Löcher auch tatsächlich mal sauber machen.
Mhm. Wenn ich jetzt einen massiven Mottenbefall habe in meinen Wollsachen, was mache ich dann mit denen? Die möchten ja
sinnvoll,
eigentlich heiß
gewaschen werden.
Sinnvoll,
wenn möglich, ist diese einzufrieren.
Mhm. Ja, wenn man eine Gefriertruhe hat, ist das schön. Wenn nicht, welche Möglichkeit hat? Wie lange überhaupt?
72 Stunden.
72 Stunden. Wenn ich jetzt keine Gefriertruhe habe, der Nachbar auch nicht, was mache ich dann?
Man kann Kleidungsstücke behandeln. Es gibt spezielle Sprays, die sind auf Wasserbasis hergestellt, die machen auch keine Flecken, haben im ersten Schritt eine gute Sofortwirkung.
Mhm.
Das heißt, sie töten sofort ab, aber haben auch gleichzeitig eine unheimlich große Langzeitwirkung.
Mhm. Und auf der Haut? Kein Problem?
Nein.
Okay. Es gibt einen Verein zur Förderung ökologischer Schädlingsbekämpfung. Bärbel Holl ist im Vorstand und sie habe ich gefragt, wie sie, die sich ja die ökologische Bekämpfung von Schädlingen auf die Fahne geschrieben hat, wie sie vorgeht.
Also wichtig ist immer, wenn man vor Ort ist, ein ausführliches Gespräch. Der Betroffene muss erstmal erzählen, was hat sich wann und wie entwickelt, in welchem Zeitraum. Und dieses Zuhören beim Kunden ist erstmal ganz wichtig. Und danach schaut man sich eben mögliche Quellen an. Man öffnet die Schränke, man guckt nach, wo könnten die Produkte sein, die Motten eben bevorzugen. Nun, bei Dörrobstmotten ist es eben so, dass die auch gerne eine Eierablage in Gewürzen oder im Tee machen. Und meist denkt man immer so an das Müsli, aber eben nicht an diese Sachen.
Das heißt also, der Darjeeling in der Großvorratspackung sollte auch nicht mehr in seiner normalen Hülle bleiben, sondern auch am besten in ein geschlossenes Gefäß?
Also ich habe natürlich den Hang, jedem zu empfehlen, dass man alles, was man mal geöffnet hat, in irgendeiner Form in ein sehr gut und fest verschließbares Gefäß gibt. Ja, solange alles noch verpackt ist, wobei man auch da gucken muss, ist diese Verpackung wirklich so dicht, wenn eine Motte an die Ritze eines Kartönchens ihre Eierablage macht? Oder könnte so eine winzige Eilarve dann dort hineinkrabbeln?
Sie sind Vorsitzende beim Verein zur Förderung ökologischer Schädlingsbekämpfung. Wie unterscheidet sich denn die ökologische Schädlingsbekämpfung von einer konventionellen?
Ich glaube nicht, dass man da so große Unterschiede machen sollte, weil grundsätzlich ist es immer wichtig, sich erstmal mit dem jeweiligen Tier zu befassen und diese Grundlage zu schaffen durch das Wissen, wie verhält sich ein Tier irgendwo, was sind die Nahrungsansprüche, die Temperaturansprüche und so weiter. Und dann zu versuchen, was habe ich für Möglichkeiten überhaupt? Und das sollte jeder Schädlingsbekämpfer eben so angehen. Kann ich mit irgendwelchen Fallen arbeiten? Weil die Sorge ist ja doch immer, dass ein Biozid eingesetzt wird. Aber auch alternative Stoffe haben ja ihre Wirkungsweise. Da kann ich auch nicht automatisch von ausgehen, dass das alles harmlos ist. Also gilt es immer, gut zu überlegen, was ich wo einsetzen kann. Und ich glaube, dass der wesentliche Teil ist, sich diese Zeit für eine gute Befallsermittlung, eine gute Analyse und eben ein Gespräch vor Ort sein sollte.
Dennoch denke ich bei einer ökologischen Schädlingsbekämpfung, dass dann die Mittel, die eingesetzt werden, ökologisch verträglich sind.
Ökologisch verträglich, da reden wir ja über Umwelt. Wenn ich in einem Außenbereich bin und wenn ich im Innenbereich bin, gehe ich davon aus, dass ich sage, es ist keine zusätzliche Belastung in der Raumluft. Wobei ich jetzt, wenn ich zum Beispiel eine Diatomeerde ausbringen würde.
Was ist das?
Das sind wie feine Stäube, muss man sich vorstellen. Es gibt es also von Muschelkalk oder fossilem Plankton, also verschiedene Art und Weise, wo man diese Produkte herstellen kann. Und das muss ich so ausbringen, dass das nicht aufgewirbelt werden kann. Ansonsten ist es so fein, dass es beim Atmen in die Lunge kommen kann. Also Sie sehen, auch diese Dinge müssen gut überlegt werden. Ne?
Also auch sozusagen natürliche Stoffe, wenn sie als Feinstaub fungieren, sind sie genauso schädlich wie Abgase.
Genau, ja, sehr, sehr drastisch. Aber ich will damit nur sagen, dass man nicht automatisch sagen kann, aha, das ist so ein alternativer Stoff. Ich finde es immer ein bisschen schwierig zu beschreiben, weil wir reden ja ansonsten über chemische Substanzen. Aber auch da ist es natürlich so, wenn ich mich an alle Vorschriften halte und ein ausgebildeter, gut geschulter Schädlingsbekämpfer sollte das ja können und das richtig mache, dann ist auch das sicherlich immer vertretbar. Die Frage ist, muss es immer zu dem Punkt sein? Also die Überlegung sollte immer sein, habe ich erstmal eine andere Möglichkeit, bevor ich gerade im Privathaushalt zu diesen Mitteln greife?
Zur chemischen Keule.
Genau, wobei, ich sage Ihnen ganz ehrlich, dass viele Kunden, die wir haben, zu diesen Mitteln schon selber gegriffen haben, weil vieles ist nach wie vor frei verkäuflich. Man führt ein kurzes Beratungsgespräch und dann kann man diese Mittel mitnehmen. Wir wissen, dass sich kaum jemand durchliest, was darauf steht. Und dann wird gesprüht. Das ist für unsere Arbeit dann wieder ein Problem.
Bärbel Hollwalders vom Verein zur Förderung ökologischer Schädlingsbekämpfer. Ich stelle mir ja vor, dass besonders ökologisch oder biologisch ist, die jeweiligen Schädlinge mit ihren Fressfeinden zu bekämpfen. Und da ist oft von Schlupfwespenlarven die Rede. Was halten Sie davon?
Also Schlupfwespen ist eine sinnvolle Methode, um ja, die Eier der Motten wegzufangen. Man sollte aber bedenken, dass dieses Schlupfwespenpäckchen ungefähr nur einen Quadratmeter abdeckt.
Das heißt, wie gehe ich denn überhaupt vor? Ich bestelle die Schlupfwespen irgendwo oder kaufe die irgendwo?
Man kann sie im Internet bestellen, sind glaube ich immer 3-Monats-Packungen, ne? Kai, verbessere
ja,
mich.
Ja, ungefähr.
Ich glaube, 3 Monate. Die halten ungefähr 4 Wochen. So, aber decken auch nur circa 1 Quadratmeter ab. Mhm. So, wenn Sie jetzt eine 8 Quadratmeter Küche haben und haben ein Paket Schlupfwespen, bin ich persönlich der Meinung, reicht es nicht aus.
Ja.
Aber die Methode ist schon sehr sinnvoll.
Das heißt, ich lege also jetzt so ein kleines Päckchen mit diesen Schlupfwespen, schlüpfen die selber erst noch? Oder?
Das sind Karten, also tatsächlich harte oder so Pappkarten, da sind diese Schlupfwespen drauf und die treiben sich dann selber aus. Also die kriechen von der Karte runter, die sollte man dann so hinlegen, dass die auch in der Nähe der Lebensmittel oder da, wo sie den Herd vermuten. Mhm. Diese Schlupfwespen, man darf sich das nicht vorstellen wie Wespen, sondern die sind kleiner als Stecknadel, kopfgroß. Also die, man sieht die mit bloßem Auge, ist das schon fast schwierig, die zu sehen. Mhm. Fast wie Fliegendreck oder so. Und die parasitieren die Eier der Wespe, Motte. Der Motte. Mhm. Das heißt, die Schlupfwespe selber legt ein Ei in das Ei der Motte. Mhm. Und damit die Schlupfwespe tatsächlich Nahrung hat. Und somit werden dann die Eier letztendlich ausgerottet. Und das ist eine sehr, sehr gute Methode. Das funktioniert auch bei kleinen Befällen relativ gut. Aber auch da vorher immer auf die Reinigung achten. Also erstmal den Herd beseitigen, wo ist so viel Nahrungsangebot, dass die Motte überhaupt da sein kann.
Mhm. Wir waren ja jetzt gerade eher bei Vorratsschädling, also bei der Vorratsmotte, Lebensmittelmotte. Gehe ich genauso auch vor im Kleiderschrank?
Können Sie auch machen. Meine Erfahrung zeigt, dass das nicht so einfach ist wie bei Lebensmittelmotten. Das mag auch funktionieren und man muss aber ein bisschen Zeit haben, auch im Lebensmittelbereich, genauso wie im Kleidermottenbereich. Sie müssen ein bisschen Zeit mitbringen. Sowas dauert dann gerne mal 2, 3, 4, 5 Monate, bis Sie dann tatsächlich Ruhe haben.
Mhm. Bei den Motten im Kleiderschrank sollte man vielleicht auch noch das Augenmerk auf die Maden, also vielleicht mal Pullover ausschütteln, um zu gucken, ob irgendwas da ist, weil man sieht die ja nicht. Und die haben so kleine Borsten hinten auf dem Rücken und dann sehen die eigentlich fast aus wie der Pullover, weil die Wolle sich darin auch verfängt, oder, Herr Piepenbrink?
Ja, das sind ja auch die Textilien zerstören. Also die Motte an sich frisst nicht am Kleidungsstück, sondern...
Es ist die Made. Die Fade.
Die Larven.
Ja. Ein großes Problem, das haben Sie auch schon im Vorfeld dieser Sendung gesagt, sind ja Silberfische und Papierfische. Und wir haben einen Hörer in der Leitung, Herr Michael Block. Sie haben auch genau mit diesen Gesellen Erfahrung gemacht.
Ja, das ist richtig. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Wir haben also tatsächlich in gleich 3 Räumen unserer Erdgeschoss-Altbauwohnung Silberfische. Ich habe den Eindruck, es kommt zu bestimmten Konjunkturen, also dass dann mehr auftreten. Wir haben auch schon diese klassischen im Drogeriemarkt erhältlichen Klebefallen aufgestellt. Und nach mehreren Wochen sind diese Klebefallen auch dann tatsächlich relativ voll. Stärkster Befall ist tatsächlich in der Küche. Den haben wir vor 3 Jahren komplett neu gemacht. Und im Schlafzimmer, im Bad, wo es eher feuchter ist, wo ich immer dachte, dass die auftauchen, eher weniger. Also in den anderen beiden Räumen, beide mit Parkett ausgestattet, ist der Befall am stärksten. Und jetzt suche ich nach einer weiteren Lösung statt der Klebefallen.
Sie können das ja hier nicht sehen, Herr Block, aber meine beiden Schädlingsbekämpfer, die mir gegenüber sitzen, hatten so ein erkennendes Lächeln im Gesicht. Ich habe schon eine Ahnung. Herr Schäffler, was meinen Sie?
Ja, tatsächlich glaube ich nicht an Silberfischchen. In diesem Fall glaube ich eher an Papierfischchen. Die sehen sich zwar sehr, sehr ähnlich und sind vom Laienauge eigentlich im Grunde genommen auch nicht auseinanderzuhalten. Es gibt ein paar Anzeichen dafür. Das heißt, Silberfischchen brauchen auf jeden Fall Wasser. Das heißt, Silberfischchen werden Sie eher in der Küche finden, im Bereich des Abflusses oder auch im Badezimmer, bei offenen Fugen oder auch eben da, wo die Siphons sind oder solche Dinge. Da werden Sie eher Silberfischchen finden. Und Papierfischchen bewegen sich eben in allen anderen Räumen, weil sie sich von Stärke, ja, von stärkehaltiger Nahrung ernähren. Und das ist dann eben oftmals beim Papier oder vor allen Dingen bei Wellpappverpackungen. Der häufigste Papierfischchenbefall entsteht vor allem dann, wenn Umzugskartons durch mehrere Hände gehen. Also über Kleinanzeigen irgendwo Umzugskartons gekauft und die haben schon 5 oder 6 andere Leute gehabt, dann kann man sich somit immer relativ schnell einen Papierfischchenbefall einfangen.
Also man schleppt die ein über die Kartons, die in die Wohnung kommen. Herr Piepenbrink?
Silberfischchen sind auch, Papierfischchen, sind auch die einzigen, die, wie Kai schon sagte, in mehreren Räumen auftreten. Und sie sind auch die einzigen, die an den Wänden hochlaufen. Und wenn mich meine Kunden anrufen und sagen, ich habe Silberfischchen, dann ist meine erste Frage, wo haben sie die? Und wenn die dann sagen, in jedem Raum, ne, und dann sage ich, die laufen auch an der Wand hoch, ja, tun die, dann wissen wir am Telefon schon, es können keine Silberfischchen sein. Weil Silberfischchen halten sich, dann sind es Papierfischchen. So, ja. Die werden auch teilweise deutlich größer als die Silberfischchen. Ja, ich habe auch schon Exemplare gesehen, die gute 2, 2,5 Zentimeter groß waren. Tatsächlich, seit Corona haben wir in unserer Schädlingsbekämpfungsbranche, also ich stelle es fest, einen deutlich erhöhten Papierfischchenbefall. Warum ist es so? Weil viele Leute fast ausschließlich nur noch online bestellt haben, DHL, ne, Amazon, was Kartons. Alles kommt, große Kartons, dann werden leere Kartonagen irgendwo gelagert. Diese Universalklebeflächen aus dem Bau- oder Drogeriemärkten, die funktionieren meiner Meinung nach aber nur, wenn der Fisch gerade zufällig darüber läuft. Es gibt spezielle Klebemonitore mit Pheromonstoffen drauf. Die bekommen sie aber tatsächlich, das ist alles meine Meinung, nicht in normalen Bau- oder Drogeriemärkten, sondern ausschließlich im Fachhandel.
Was soll denn der gute Herr Block jetzt machen?
Tatsächlich an dieser Stelle würde ich sagen, dass wenn der Befall wirklich über Monate schon so ist und auch nicht sich nicht reduzieren lässt, dann sind diese Klebeflächen immer dazu da, um zu schauen, okay, habe ich wirklich Fischchen? Dann kann ich sogar auf den Klebeflächen noch unterscheiden, was habe ich für Fischchen? Und dann ist tatsächlich der professionelle Schädlingsbekämpfer gefragt.
Herr Block, konnten wir Ihnen weiterhelfen?
Ja, ganz wunderbar. Das werde ich dann in die Wege leiten. Das ist dann ja jetzt nötig. Jetzt habe ich schon mal gelernt, dass es keine Silberfischchen sind. Ich hatte das befürchtet, aber sie laufen die Wand hoch, das stimmt.
Ja. Von daher ist es das. Vielen Dank. Man bekommt diese Befälle relativ gut in den Griff. Also suchen Sie sich einen Kollegen bei Ihnen in der Umgebung und dann werden Sie sicher relativ schnell dem Problem Herr werden.
Schauen Sie auf die Seite des DSV oder auf die Seite des VFÖS. Da werden Sie auch seriöse Schädlingsbekämpfer finden und irgendeiner von diesen wird Ihnen mit Sicherheit helfen können.
Perfekt.
Danke, Herr Block, für diese Anregung. Die Papierfischchen sind ja ein größeres Problem geworden. Was können die denn anrichten? Also Wände hochlaufen, finde ich, klingt jetzt erstmal nur nach Irritation, aber nicht nach schlimm.
Also früher haben wir sie zu den Lästlingen gezählt, aber mittlerweile zählt man sie auch zu den Materialschädlingen, weil wie der Name schon sagt, Papierfischchen kommt schon mal vor, dass sie Ordner, Papier kaputt fressen, teure Gemälde, in Bilderrahmen sind sie zu finden.
Also sie ernähren sich tatsächlich von Papier, Tapete, Buchseiten.
Ja. Also Buchseiten ist zum Beispiel ein großes Problem in Archivaren oder bei Archivaren. Bibliotheken, antike Bücher und solche Dinge, das ist oftmals ein sehr großes Problem. Oder auch wenn sie Städte und Gemeinden haben, wo dann große Aktenmengen abgelegt wurden, da kann sowas tatsächlich zu einem Riesenproblem werden. Oder nehmen Sie Notare oder Ähnliches, ja, die viel Papier aufbewahren müssen. Bei denen werden Papierfischchen zu einem wirklich großen Problem. Bei Ihnen zu Hause würde ich es immer noch eher als Lästling zählen. Man bekommt das Ganze relativ gut in den Griff. Und Krankheiten, vielleicht, wenn Sie darauf hinaus wollen, Krankheiten übertragen Sie zumindest meines Wissens nicht.
Jetzt gibt es ja in vielen Städten diese sehr schönen Bücherschränke, wo man ausgelesene Bücher hinstellen kann und sich welche mitnehmen kann. Schleife ich mir damit auch eventuell Papierfischchen mit in die Wohnung?
Unter Umständen schon. Ich sag mal, wenn diese ganzen Ständer draußen, es gibt ja auch viele Städte, die haben so Bücherständer zum Verschenken oder zum Verleihen. Bei diesen Temperaturen sollte man eigentlich keine Angst haben, sich irgendein Fischchen mit nach Hause zu schleppen.
Im Sommer aber dann schon. Ist es da sinnvoll? Sie hatten ja vorhin empfohlen, bei Kleidung, die mit Motten befallen ist, die einzufrieren. Ist es da sinnvoll, die Bücher, die man mitnimmt, einzufrieren, wenn das keine aus dem Buchladen sind?
Grundsätzlich ist das eine Idee. Also einfrieren funktioniert immer. Also bei minus 18 Grad, 72 Stunden stirbt im Grunde genommen fast alles.
Ja.
Ja, also auch sämtliche Eier und auch Fischchen. Wärme wäre eine weitere Möglichkeit. Das ist jetzt bei Wollkleidung nicht so der richtige Ansatz, aber Temperaturen über 60 Grad töten eben dann, denaturieren Eiweiß und damit sind dann die Tiere auch, werden dann eben auch abgetötet.
Das heißt, der Backofen bei 60 Grad, da könnte man Bücher ja wahrscheinlich sogar noch drin unterbringen.
Wenn Sie gedanklich damit klarkommen, dass Sie jetzt ein Buch in den Backofen legen und da Fischchen drin sind und anschließend Sie Ihre Pizza wieder da reinschieben, dann ist das auf jeden Fall ein Ansatz, den man so machen kann.
Ja, also so ein Metall lässt sich ja abwaschen. Also das wäre zumindest eine Methode.
Ein Hausmittel, was man durchaus einsetzen kann.
Prima. Für heute geht es um Motten, Papierfisch und Co. und eigentlich auch um Ameisen. Wir haben einen Hörer in der Leitung, Uwe Schischnick. Sie rufen aus Niedersachsen an. Sie haben mit den lästigen, sozial lebenden, krabbelnden Tieren ein Problem?
Ja, guten Morgen. Uwe Schischnick ist mein Name. Ja, tatsächlich hatten wir über Jahre und Jahrzehnte hier einen starken Ameisenbefall im Keller. Ja, gut, im Keller kann man sich eventuell ja mit diesen Tieren arrangieren, aber die haben dann auch zunehmend einen starken stechenden Geruch verbreitet. Mein Sohn hat mich dann auf eine Idee gebracht. Er hatte nämlich einen Ozongenerator eingesetzt bei sich im Auto, um da den muffigen Geruch zu vertreiben. Und wir hatten dann nochmal nachgelesen und ja, Ozon vertreibt auch Insekten. Wir haben das dann in diesem Kellerraum ausprobiert, im Abstand so von einer Woche dann dreimal den Ozongenerator eine halbe Stunde laufen lassen, dann erstmal abgewartet, einen halben Tag durchgelüftet und ja, das hat einen durchschlagenden Erfolg gehabt, was wir so mit Köderboxen und ähnlichem über Jahrzehnte nicht hinbekommen haben.
Vielen Dank für diese Anregung. Ich gebe das mal kurz in die Runde. Ozon, ist das ein gutes Mittel der Wahl oder hat der Herr einfach nur Glück gehabt?
Es ist ein Mittel der Wahl. Ich persönlich halte von Ozon nicht so viel, weil das natürlich schon ein gefährlicher Stoff ist, auch wenn ich das ausbringe in meinem Wohnraum. Jetzt mag der Keller vielleicht nicht direkt zum Wohnraum gehören. Ich weiß, dass Ozon häufiger eingesetzt wird. Wenn es in diesem Fall geholfen hat, dann kann ich nur sagen, ja, alles gut, alles richtig gemacht. Schädlingsbekämpfer werden Sie nicht so sehr viele finden, die dann tatsächlich Ozongeräte für diese für Bekämpfungsmaßnahmen verwenden.
Es gibt ja diese Köderfallen auch in der Drogerie oder im Baumarkt zu kaufen. Herr Piepenbrink, reicht das erstmal für einen leichten Befall?
Also ich persönlich halte von diesen Köderdosen, die Sie öffentlich kaufen können, nicht so viel. Die funktionieren, aber sie funktionieren nicht so, wie sie sollten. Meiner Meinung nach ist der Wirkstoffgehalt von einer Ameisenköderdose viel zu hoch. Und Sinn einer Bekämpfung ist, dass die Arbeiterinnen, die draußen rumlaufen, draußen fressen und das, was sie draußen zu sich nehmen, dann auch das Ameisengift an die Brut verfüttern. Mhm. Aber da der Wirkstoff für mich viel zu hoch dosiert ist, schaffen die Ameisen es einfach nicht, vom Fressen der Köderdose bis ins Nest. Das heißt, sie sterben vorher. Und irgendwann wird dann die Ameisenkönigin merken, es kommt nichts mehr von draußen nach und schickt die Nächsten. Zwischenzeitlich haben sie mal so eine Woche auf zwei Ruhe. So, und dann haben sie wieder einen Ameisenbefall. Und dann denken die Leute mal, oh, ich habe so eine super Köderdose, ich stelle die wieder hin. Was viele nicht bedenken ist, so eine Königin lebt im Durchschnitt zwischen 15 und 20 Jahren. So, und irgendwann ist die Kolonie so groß, dass sie sich ja noch mit fliegenden Ameisen rumärgern müssen. Also da würde ich auch tatsächlich, man liest natürlich viel im Internet über irgendwelche Mittelchen, mit Backpulver etc. Mhm. Aber bei einem Ameisenbefall würde ich tatsächlich auch einen Fachmann dazu holen, weil wenn Sie irgendwo im Innenbereich Ihres Hauses oder Ihrer Wohnung Ameisen feststellen, dann können Sie davon ausgehen, dass Sie mindestens schon 3 oder 4 Jahre irgendwo versteckt ein Ameisennest im Haus haben. Mhm. Bevor sie sich überhaupt mal zeigen.
Jetzt haben wir uns sehr viel den Insekten gewidmet und Ratten und Mäuse gar nicht mehr groß behandelt. Aber meine Kollegin Susanne Kuhlmann hat mit dem Team des Marktplatzes die Hörer und Hörerinnen Fragen gesammelt. Susanne, du hattest auch Fragen zu Ratten und Mäusen.
Genau, es gab Fragen vor allem zu Ratten im Zusammenhang mit deren Bekämpfung. Da war die Befürchtung von verschiedenen Hörerinnen und Hörern, dass die Fallen oder die Bekämpfungsmittel, die man ausbringen kann, den Eichhörnchen schaden könnten, auch Greifvögeln, womöglich auch dem Grundwasser, also Ratten, die man entdeckt, zum Beispiel im Garten. Was ist zu tun?
Also grundsätzlich werden Rattenköder immer in zugriffsgeschützten Behältnissen ausgelegt. Ja, leider Gottes gibt es auch Privatleute, die sich Köder kaufen in Baumärkten und den einfach nicht so anwenden, wie sie sollten. Also grundsätzlich Rattenköder oder generell Giftköder sollten immer in zugriffsgeschützten Behältnissen ausgelegt werden, auch damit nicht Zielorganismen wie Hund, Katze, Eichhörnchen, Igel, Kinder vor allen Dingen da nicht dran kommen.
Jetzt war ja die Rede von Ratten im Garten. Was ist denn, wenn ich Ratten oder Mäuse im Haus habe? Kann ich da selber noch was machen? Also nehmen wir mal an, ich habe jetzt nur 2 Mäuse im Keller. Kann ich da selber noch was machen mit Fallen oder ist es dann schon Zeit für einen Schädlingsbekämpfer, Herr Schäffler?
Also tatsächlich bei Mäusen kann man kann sich immer mal irgendwie eine Maus einfangen, die kann von draußen reinlaufen oder man schleppt sie sich irgendwie über Warenlieferungen oder sowas mit ein. Dann kann man immer auf jeden Fall erstmal mit einer Falle anfangen. Dann gibt es handelsübliche Fallen im Baumarkt, die kann man erstmal kaufen. Ich rate davon ab. Bei Privatleuten, dass die direkt auf Köder, also auf toxische Köder gehen, sondern die Falle ist erstmal ein gutes Mittel. Ratten ist ein bisschen ein anderes Thema, das kommt immer darauf an. Die Ratte ist sehr neophob, das heißt alles, was ich aufstelle an Fallen oder ähnlichen Dingen, wird sie erstmal ignorieren. Wenn sie einen Fressplatz hat, wenn sie einen Schlafplatz hat und einen Kotplatz hat, dann wird sie sich da erstmal relativ lange, auch sehr im Verborgenen, in ihrem Haus aufhalten. Sie werden diese Ratte eher nicht sehen. Es ist so, dass dann vielleicht mal ein Huschen ist oder ähnliches ist, aber gehen Sie nicht davon aus, dass die Ratte den ganzen Tag darauf wartet und sie anschließend anfällt. Das passiert nicht.
Also, wie erkenne ich denn, ob ich eine Ratte oder eine Maus habe?
Häufig finden Sie Kotspuren. Sie finden auch einen extremen Geruch. Also die Urinausscheidungen sind natürlich extrem, also sie riechen extrem. Das heißt, wenn Sie in einen Raum kommen, wo eine Ratte oder eine Maus uriniert oder gekotet hat, dann riechen Sie das auf jeden Fall.
Aber ich kann es nicht unterscheiden, ne?
Sie können durch die Kotspuren, können Sie es auf jeden Fall unterscheiden. Beim Urin bin ich jetzt raus, das könnte ich jetzt nicht unterscheiden. Aber die Kotspuren erkennen Sie auf jeden Fall.
Die sind bei der Ratte wegen
größer. Sind schon deutlich größer, ja. Und da kann man auch Bilder im Internet, schauen Sie sich die Bilder an. Das wird man relativ schnell erkennen können. Wobei es auch einige Mausarten gibt, die einen ähnlichen Kot verursachen wie die Ratte.
Bei einer Familie gibt es große Probleme mit Springschwänzen im Bungalow. Dort findet man im Flur vor allem, aber auch in anderen Räumen große Ansammlungen, besonders wenn die Leute mal eine Weile nicht da waren, wegen des Urlaubs zum Beispiel. Wie kommt man diesem Problem auf die Spur und kann es loswerden?
Meine erste Frage am Telefon wäre, wie viele Pflanzen stehen da? Weil Springschwänze sind häufig in der Erde von Blumen zu finden und gerade wenn die überwässert sind oder ähnliche Dinge, dann schlüpfen die Springschwänze dort und dann hat man die immer wieder. Zählt auch zu den Lästlingen, ist also eher kein größeres Problem. Wenn es wirklich Pflanzen sind, dann würde ich die mal für ein paar Tage rausstellen und dann sollte man eigentlich relativ schnell da wieder Ruhe haben. Es gibt aber auch keine Bekämpfungsmethoden gegen Springschwänze.
Das sind also einfach nur irgendwelche kleinen hüpfenden Insekten oder was muss ich
mir vorstellen? Genau, sind hüpfende Insekten. Die haben, also Springschwanz erklärt es eigentlich auch schon fast. Die hüpfen tatsächlich durch die Gegend und das auch mit einer extremen Wucht, sage ich mal. Die springen gerne auch mal 1-2 Meter hoch oder weit und man findet sie, aber es ist im Grunde genommen kein Problem. Wegsaugen, aufwischen, ähnliche Dinge tun, also mechanische Behandlung ist immer der richtige Weg.
Kann man die auch mit Flöhen verwechseln? Die springen ja auch.
Boah, ja, der Laie vielleicht, ja.
Okay, wenn man sie wegfängt.
Ja, genau, wenn man sie dann sieht und nebeneinander hält, dann werden sie das erkennen.
Die große Gruppe der Käfer beschäftigt die Hörerinnen und Hörer. Teppichkäfer, Kugelkäfer, Messingkäfer, Tabakkäfer, Speckkäfer. Wie unterscheidet man die einen von den anderen und vor allem, wie wird man sie los?
Also die Unterscheidung ist bei allen Käferarten tatsächlich sogar relativ einfach. Also gerade wenn Sie Messingkäfer, Kugelkäfer, Speckkäfer nehmen, die sehen wirklich alle deutlich anders aus. Diese können Sie sich anschauen im Internet. Da gibt es auch eine Menge Fotos dazu. Es gibt Apps, wo man die Käfer fotografieren kann. Man muss sie natürlich dafür sehen. Käfer behandelt man häufig ähnlich. Also Kugelkäfer und Messingkäfer finden Sie eher in Altbauten, wenn Sie so Spalierholzdecken haben mit Lehm und umbauen, dann haben Sie häufig die Situation, dass Sie mal Kugelkäfer oder Messingkäfer haben. Bei Teppichkäfern, Tabakkäfern und ähnlichen Dingen ist der Befallsherd häufig das, wie sie auch genannt werden. Ja? Also der Teppich kann dann durchaus Teppichkäferlarven enthalten.
Und wie werde ich die los?
Reinigung ist immer ein gutes Thema. Also Staubsaugen ist immer super. Mechanische Bearbeitung der entsprechenden Teppiche oder sowas ist immer richtig. Und man muss nicht immer gleich die Keule mit Insektizid rausholen.
Ja, dazu haben wir auch einen Erfahrungsbericht bekommen. Es gab Motten in der Wohnung, erst im Pullover, in den Pullovern, später im Besenschrank. Und man hat dann zum Staubsauger gegriffen und das Problem nachhaltig gelöst.
Tipptopp. Ja, richtig gemacht.
Das könnte ich noch ergänzen mit der Schilderung von Bernhard Böhlich, der seit 40 Jahren Hunde hat. Der Boden ist aus Stein, das Sofa aus Leder. Aber die Schädlinge finden sich zum Beispiel gerne in der Matratze und im Bett. Und er hat den Tipp, die Matratze in einen großen Plastiksack zu stecken und mit dem Staubsauger so für etwa 15 Minuten ein Vakuum zu erzeugen. Damit hat er gute Erfahrungen gemacht. Die Matratze ist dann ungezieferfrei.
Gute Maßnahme.
Gute Maßnahme würde ich jetzt nicht als erstes empfehlen, aber grundsätzlich, wenn es hilft, ist erstmal in Ordnung, ja?
Ich würde mich auch fragen, wo man diesen sehr großen Plastiksack herbekommt, aber.
Ja, es gibt ja Matratzensäcke. Sowas ist ja durchaus denkbar. Also tatsächlich ist Vakuum mittlerweile in der Schädlingsbekämpfung durchaus ein Thema. Also man saugt ein Vakuum in einen Plastiksack, das funktioniert schon ganz gut. Und geht dann mit anderen Mitteln, zum Beispiel CO2 oder ähnlichem. Geht man dann in diesen Sack hinein und ersetzt die Luft dann durch ein entsprechendes Gas. Das kann durchaus sein.
Da kommt mir gerade noch die Zwischenfrage. Die Milben haben wir vorhin gar nicht behandelt. Wäre es eine Möglichkeit, wenn mal viel Schnee liegt, einfach die Teppiche und auch die Matratzen rauszuschleppen in den Schnee, so à la Gräfin Dönhoff und alles auszuklopfen? Das war wohl in Ostpreußen immer eine gängige Methode. Fragende Gesichter. Puh,
gute Frage. Also Schnee alleine macht es ja nicht. Ja? Also wir haben ja eben schon gesagt, dass wenn wir eine Kältebehandlung durchführen, dann wären minus 18 Grad die richtige Temperatur. Mhm. Oder zumindest alles, was kälter ist als minus 18 Grad. Und wenn man sie nur in den Schnee packt, dann kommt es ein bisschen darauf an. Ja, Käfer mögen Temperaturen unter 0 Grad nicht so gerne und fallen dann aber eher in eine Starre, als dass sie dann tatsächlich sterben.
Naja gut, aber wenn sie im Schnee bleiben und da erstarren und nicht mehr im Teppich sind, hat man sich ja auch geholfen.
Wenn sie ihren Teppich gerne in ihren Garten legen und dann machen Sie das bitte, das ist eine gute Idee.
Eine Hörerin hat gute Erfahrungen mit der Kältetherapie gemacht. Dort waren Flöhe oder Ähnliches in der Wohnung. Und als die dann eine längere Zeit nicht beheizt wurde, gelüftet wurde, teilweise auch Matratzen oder Mobiliar nach draußen getragen wurden, da war der Befall weg.
Man kann erstmal mit diesen Dingen anfangen. Es ist auf jeden Fall richtig, dass man erstmal selber Hand anlegt, wenn es sich um kleine Befälle handelt. Mhm. Ja, also man sollte nicht anfangen, wenn man wirklich viele Tiere hat, dann würde ich immer eher auf einen Profi zurückgreifen und einen professionellen Schädlingsbekämpfer beauftragen.
Eine Hörerin aus Dresden, die setzt jetzt auf Sie, um ein Mysterium zu lösen, was es in ihrer Wohnung gibt. Sie hört ein Piepsen in der Wohnung, in verschiedenen Räumen, nicht in allen, sieht kein Tier, keine Spur, keinen Kot, es ist auch nichts angefressen. Und jetzt möchte sie wissen, soll sie eine Falle aufstellen? Wenn ja, gegen wen? Und womit soll sie dieses Lebewesen, was das Geräusch verursacht, anlocken? Was kann das sein?
Rätselraten im Deutschlandfunk, ja.
Ich würde ihr den Rat geben, die Rauchmelder zu kontrollieren, weil viel oder sehr häufig wird Piepsen mit Heimchen in Verbindung gebracht, aber wirklich in 99,9% der Fälle sind die Batterien der Rauchmelder leer. Wenn sie sie auch in verschiedenen Räumlichkeiten hat, werden es wahrscheinlich die Rauchmelder sein und kein Schädling.
Da wir schon bei den Geräuschen sind, wie bewerten Sie Ultraschalltechnik, die ja Menschen, zumindest die, die etwas älter sind, nicht hören, als Alternative zu anderen Bekämpfungsmitteln?
Also gegen Marder, Ratten, Mäuse, oder?
Also das funktioniert sehr gut. vor allem für den Hersteller dieser Geräte. Mhm. Ja, also ich möchte an dieser Stelle dringend davon abraten, irgendwelche Ultraschallgeräte aufzustellen. Es funktioniert tatsächlich in der professionellen Schädlingsbekämpfung. Wenn das funktionieren würde, würden alle Schädlingsbekämpfer so etwas einsetzen und das machen die wenigsten.
Was ist mit Kieselgur gegen Bettwanzen zum Beispiel?
Was ist das überhaupt?
Genau.
Kieselgur ist Muschelkalk. Es gibt verschiedene Namen. Das Silikat, Diatomenerde ist auch ein Ausdruck davon. Es ist eigentlich Muschelkalk. Es sind alte Muschelreste, die sehr scharfkantig sind. Und wenn man diesen Staub, das ist ein bisschen mehlartig, kann man das nennen, wenn man diesen Staub ausbringt und die Tiere über diesen Staub kriechen, dann reißen sie sich den Chitinpanzer auf. Das heißt, sie bekommen minimale Ritze in ihrem Chitinpanzer und trocknen dann von innen her aus. Das ist eine sehr gute Methode, auch gerade um kein Insektizid anzuwenden. Wird auch in der Schädlingsbekämpfung häufig eingesetzt. Bei Bettwanzen bin ich aber auch, wenn sie sich mit der Haut da drauflegen, ist das sicherlich nicht hilfreich, ja, weil das extrem Wasser einzieht. Wenn sie Bettwanzen haben und das wirklich ein festgestellter Befall ist, rate ich immer dazu, einen Profi anzurufen und das nicht selber zu versuchen.
Was kann man vorbeugend tun gegen Wespen? Also dagegen, dass sich die Königin jetzt demnächst zum Beispiel im Rollladenkasten einnistet.
Also es gibt diverse Schädlinge, gegen die gibt es keine vorbeugenden Schutzmaßnahmen. Dazu zählen Wespen, Bienen, Hummeln, Hornissen und Ameisen. Die können Sie tatsächlich nur bekämpfen, wenn sie da sind. Für einen Rollladenkasten wäre vielleicht eine Möglichkeit, eine Bürstenleiste anzubringen oder eine Gummilippe. Aber selbst wenn die Wespe da nicht reinkommt, wird sie wahrscheinlich die nächste Dachpfanne nehmen oder den nächsten Rollladenkasten des Nachbarn. Die können Sie tatsächlich nur bekämpfen, wenn sie da sind.
Dann möchte ich vielleicht kurz mit einem Mythos einen Mythos aufmachen. Häufig wird ja gesagt, die Wespen ziehen im nächsten Jahr vielleicht wieder in dasselbe Nest. Das passiert niemals. Also Wespen bauen immer ein frisches, neues Nest. Es kann natürlich sein, dass die im selben Rollladenkasten ein neues Nest bauen, aber sie gehen niemals in das alte Nest. Das heißt, man braucht sich also keine Sorgen machen, dass die Wespen im nächsten Jahr wiederkommen.
Die schützen sich vor Schädlingen, ne? Die wollen nicht schon wieder irgendwie Milben unterm Flügel haben wahrscheinlich.
Genau.
Das große Thema Motten hat uns ja heute schon sehr beschäftigt. Es gibt verschiedene Fragen zu den alternativen Schutzmöglichkeiten. Zedernholz, Lavendel, Mottenpapier, Neemöl. Was ist davon zu halten?
Das kann man erstmal alles probieren.
Also ich würde es auch probieren. Man liest ja immer sehr viele Ratschläge im Internet, ob sie dann letztendlich funktionieren. Wir arbeiten logischerweise nicht damit. Deswegen möchte ich mich dazu auch nicht äußern, habe tatsächlich keine Erfahrung.
Das soll ja wahrscheinlich auch erst nur abschrecken. Wenn Sie angerufen werden, dann ist ja der Befall schon da. Da wird Lavendel wahrscheinlich auch nicht mehr helfen.
Einen richtigen Schädlingsbekämpfer finden. Dieses Thema beschäftigt Herrn Wehner. Der findet, wenn er im Internet sucht, in seiner Kreisstadt Telefonnummern. Aber die Firmen sitzen dann teilweise ganz woanders. Was habe ich von denen dann zu halten, fragt er.
Also man muss sich die Internetseiten sehr genau ansehen. Wir haben ja viel mit Betrügerfirmen zu tun, die teilweise auch in unseren Namen auftreten. Diese Internetseiten sind tatsächlich alle gleich aufgebaut. Es sind auf jeder Internetseite ist das gleiche Foto, was auf der anderen Internetseite ist. Dann sollte man sich das Impressum angucken. Und alle die mit Anfahrtskosten von 39 Euro werben, sind meiner Meinung nach nicht seriös. Ne? Sowas kann man dann am Telefon erfragen. Und ganz häufig ist mir aufgefallen, dass diese, ich nenne sie mal Betrügerfirmen, sich immer selbst Kammerjäger nennen. Mhm. Und Kammerjäger ist in der Schädlingsbekämpfungsbranche so ein bisschen abwertend. Früher war es ein Allgemeinbegriff, ist es heute teilweise auch noch. Aber es ist so wie Friseuse damals, die heißt jetzt Friseurin, ja, und die Putzfrau heißt jetzt Reinigungsfachkraft. Wer sich selbst, das ist meine persönliche Meinung, auf seiner Internetseite Kammerjäger nennt und zu plausiblen und erschaubaren Preisen Dienstleistungen anbietet, da ist ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Wie Sie schon sagten vorhin, oder der Hörer oder die Hörerin, mit einer ganz anderen Nummer, das sind Vermittlungsbüros, die können Sie tatsächlich auch anrufen, wenn Sie ein verstopftes Rohr haben oder wenn der Schlüssel abgebrochen ist. Mhm. Da kommen die gleichen zu ihnen.
Ja, Herr Schäffler?
Tatsächlich ist dieses Problem im letzten Jahr extrem angewachsen. Es gibt also wirklich, ich nenne es fast Bandenkriminalität, die da im Internet herrscht. Wie Herr Piepenbrink schon sagt, Kammerjäger Meier, Müller, Schulze, Hartmann, Müller, keine Ahnung was. Gehen Sie bitte davon aus, dass das keine seriösen Firmen sind. Mhm. Seriöse Schädlingsbekämpfer nennen sich Schädlingsbekämpfer. Schauen Sie sich die Seiten genau an. Schauen Sie, ob das plausibel ist, was da drauf steht. Da sind auch auf den Betrügerseiten sind häufig fröhliche, lächelnde Akteure abgebildet. Schauen Sie ins Impressum, schauen Sie, wo das Unternehmen ist, schauen Sie sich das Büro an. Ja, über Google Maps können Sie heute gerne solche Dinge recherchieren. Eine richtig gute Möglichkeit haben Sie natürlich auch immer, wenn Sie über die Seiten der Verbände gehen, also entweder dem Deutschen Schädlingsbekämpferverband, dem Verband für ökologische Schädlingsbekämpfung oder dem Westdeutschen Schädlingsbekämpferverband. Sie werden an dieser Stelle immer zumindest Schädlingsbekämpfer finden, die einen festen Stammsitz haben, die in dem Verband als Schädlingsbekämpfer gemeldet sind, nachgewiesen haben, dass sie alle Zertifikate vorliegen haben. Da sind sie auf jeden Fall an der richtigen Stelle. Das bedeutet nicht, dass alle anderen, die nicht in Verbänden sind, nicht gegebenenfalls auch sehr gute Schädlingsbekämpfer sind. Dennoch kann ich hier nur dafür plädieren, schauen Sie über diese Seiten der Verbände.
Noch einmal zurück zum Lebensmittelbefall. Eine Hörerin fragt, ob man sich ein erhöhtes Risiko aufhalst, wenn man Waren aus Unverpacktläden kauft.
Herr Schäffler, Sie lächeln.
Je mehr Bio, je mehr Schädlinge. Es ist leider so. Also natürlich muss man davon ausgehen, dass wenn die Waren nicht, nein, man muss nicht davon ausgehen. Wenn die Waren nicht verpackt sind, ist es natürlich für Schädlinge deutlich einfacher, dort einzudringen. Das bedeutet aber nicht, dass in den Unverpacktläden jetzt alles voller Schädlinge ist. Das kann man so nicht sagen, aber natürlich ist die Möglichkeit, dass sich dort ein Befall etabliert, schon etwas einfacher. Bei den Biobetrieben ist es nun mal so, dass keine Insektizide oder nur sehr wenig Insektizide eingesetzt werden dürfen und somit ist ein Schädlingsbefall an der Stelle vielleicht damit eher mal zu rechnen, als wenn sie jetzt herkömmlich hergestellte Waren haben.
Aber in der Regel nimmt man ja einen Glasbehälter oder irgendeinen anderen verschließbaren Behälter mit in diesen Unverpacktladen, nimmt dann die Haferflocken als Beispiel oder die Mandeln in diesem Gefäß mit. Und selbst wenn da ein Befall ist, dann bleibt er eigentlich auch in dem Gefäß, oder?
Aber der Befall ist ja meiner Meinung nach deutlich schneller zu sehen. Wenn die Ware unverpackt ist und ich pack die Haferflocken in ihr Gläschen, so, und da bilden sich Gespinste.
Dann weiß ich eh Bescheid. Ja.
Offensichtlicher, als wenn ich verpackte Ware kaufe.
Ja. Eine andere Hörerin hat verpackte Dinkelkörner gekauft und als sie die dann benutzen wollte, festgestellt, die Hüllen waren leergefressen. Es lag Kleinkram, feines Zeugs, Mehlartiges auf dem Boden, Kot, wie sie vermutet. Den Hühnern hat es hinterher geschmeckt, schreibt sie.
Schön, dass sie Hühner hatte, so konnte es gut verwertet werden.
Frau Reiding aus Bayern erzählt über Wildbienen, die ihren Ort verlagert haben. Die waren früher an der Hauswand am Fachwerk. Kein Problem. Im letzten Sommer haben sie sich aber, so wie Wespen gerne, im Rahmen der Balkontür eingenistet. Sie konnte den Balkon nicht mehr betreten. Die Bienen fühlten sich angegriffen und wollten stechen. Was tun ohne Chemie, fragt sie.
Die Frage ist, sind es wirklich Wildbienen oder sind es beispielsweise Mauerbienen gewesen? Die fliegen von März bis Juni. Ja, gehen auch gerne in diese Ablauflöcher von Fensterrahmen oder in alte Bohrlöcher von Häusern. Nach der Eiablage verschließen sie dieses Loch, um ihre Brut zu schützen. Ansonsten, wie vorhin schon gesagt, gegen Wespen, Bienen, Hummeln, Hornissen gibt es keine vorbeugenden Schutzmaßnahmen. Die Mauerbienen beispielsweise, die fliegen bis Juni, danach sind sie weg. Aber vorbeugende Schutzmaßnahmen.
Wenn ich die jetzt aber schon habe, greift dann an bestimmten Stellen auch der Artenschutz? Das heißt, ich kann gar nichts dagegen machen? Oder kann ich bei Wespenbefall generell was machen, weil ich einfach auch meine Gesundheit gefährdet sehe?
Also grundsätzlich können Sie ja sagen, solange Gefahr im Verzug ist, dürfen Sie erstmal immer etwas machen. Der Schädlingsbekämpfer, nehmen wir mal Hornissen, dann nimmt man Kontakt zum NABU auf. Also in jeder größeren Stadt gibt es ja den NABU. Und die Zusammenarbeit mit dem Verein funktioniert richtig gut. Die siedeln gegebenenfalls um, wenn sich die Hornissen irgendwo an einer Stelle befinden, wo man recht gut drankommt. Wenn aber Gefahr in Verzug ist, dann sagen die auch durchaus mal, okay, hier ist eine Bekämpfungsmaßnahme. Ist eine Bekämpfungsmaßnahme notwendig? Ja, nehmen Sie einen Krankenhauseingang, nehmen Sie einen Kindergarteneingang oder ähnliche Dinge. Das wird zu einem Problem. Aber wie wir das eben schon mal sagten, wir müssen immer darüber reden, wir haben Natur. Wenn Sie sich Naturprodukte kaufen, ja, dann gehen Sie bitte davon aus, dass Sie was dass Sie halt Natur bekommen. Und da kann es eben auch mal sein, jeder Kleingärtner kennt das, dann haben sie eben an ihrer Gurke oder an ihrer Aubergine, die sie selbst gezüchtet haben, dann kann es eben mal sein, dass sie dort auch eine entsprechende Raupe dran haben oder ähnliches.
Also ja, aber ein Wespenbefall auf dem Balkon ist ja schon eine etwas andere Situation. Wenn man den ganzen Balkon sommerlang nicht nutzen kann, ist schon schwierig, ne? Ja. Aber das muss man dann hinnehmen.
Es kommt aber auch auf die Wespe an. Also es gibt beispielsweise die mittlere oder die sächsische Wespe, die sind deutlich größer als die deutsche oder gemeine. Die bauen sichtbare Nester. Die sind ungefähr Fußball groß. Mhm. Und die sind in der Regel völlig ungefährlich. Ja, bei der deutschen oder gemeinen sieht es ein bisschen anders aus. Da können sie auch schon mal attackiert werden, wenn sie einfach auf dem Balkon sitzen und ein Buch lesen. Die bauen aber in der Regel versteckt ihre Nester. Unter Dachpfannen oder in Rollladenkästen. Da würde ich wahrscheinlich auch tätig werden, ne, in Absprache ja, mit den Behörden. Aber diese großen Nester, mittlerer oder sächsischer auf dem Balkon, die frei hängen, da würde ich nichts machen.
Damit neigt sich unsere Sendezeit dem Ende zu. Ich darf mich bedanken bei Dirk Piepenbrink, Schädlingsbekämpfer aus Grevenbruch, und Kai Schäffler, Vorstandsvorsitzender des Deutschen Schädlingskämpferverbandes, hier bei mir im Studio. Britta Fecke dankt fürs Zuhören und wünscht noch einen schönen Tag.